Für uns in Baden-Württemberg. SWR 1 Leute mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit dem Journalistenkollegen Juan Moreno, der als Reporter des Spiegel den Betrugsfall Relotius im Spiegel aufgedeckt hat und darüber aktuell ein Buch geschrieben hat mit dem Titel 1000 Zeilen Lüge. Guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Und herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Herr Moreno, das letzte Jahr, ich vermute, das turbulenteste Ihres Lebens, auch das schwierigste?
Ja. Kann man nicht anders sagen. Das ging mit Klaas Relotius los und dann bei diesem Buchschreiben war es ja teilweise so, dass nicht ganz klar wird, wie positioniert sich der Spiegel. Ich bin freier Mitarbeiter, kann natürlich jederzeit entlassen werden. Und das ist, sagen wir mal, nicht gerade fördernd, wenn man ein Buch schreibt und nicht zu wissen, ob man in ein paar Monaten noch Miete zahlen kann.
Das ist jetzt noch fast vorsichtig formuliert. Es gab eine Zeit, als Sie bemerkt haben, mit Relotius und seinen Geschichten stimmt was nicht, als Ihnen die Hierarchie des Spiegel, glaube ich, doch relativ deutlich zu verstehen gegeben hat. Wenn das, was Sie vermuten, nicht stimmt, dann war es das mit Ihnen.
Ja. Und es ist eine kleine Welt, diese Reporterwelt. Da gibt es nicht so wahnsinnig viele Kollegen, schon gar nicht gibt es wahnsinnig viele Anlaufstellen, die man als Reporter angehen kann, wenn man dann beim Spiegel rausfliegt. Das heißt, wenn ich das, sagen wir mal, wenn ich den Ruf gehabt hätte, dass ich aus Niedertracht einen Kollegen anschwärze, dann wäre es relativ schwierig gewesen, dann, sagen wir mal, zur Zeit oder zum Stern zu gehen und sagen, die lügen beim Spiegel, ich bin eigentlich total toll, darf ich für euch schreiben. Dazu, also das wär's gewesen für mich, ja.
Dazu kommt zum einen die Verhältnisse, auch die Arbeitsverhältnisse heutzutage bei den Printmedien sind schwierig geworden und zum zweiten ändert nichts an dem Umstand, dass sie Familie haben und 4 Kinder.
4 wunderbare Mädchen, ja.
Ja,
das ist. Es ist eine schwierige Situation, aber ich glaube, dass tatsächlich relativ viele sich in so eine Situation hineinversetzen können. Auch der Hörer, man sieht ja manche Dinge im Betrieb, die nicht so ganz sauber sind, und dann denkt man sich, ach komm, sage ich da jetzt was oder geht's mich im Zweifel nichts an und lass das irgendwie vorbeiziehen.
Hatten Sie in dieser Phase eigentlich Verbündete oder haben Sie das alles auf eigene Rechnung gemacht?
Ich habe 4 wunderbare Kinder. Meine Frau ist Journalistin, auch beim Radio, ganz klarer, kluger Geist. Und ich hatte ein paar Freunde, Journalistenfreunde, denen ich vertraut habe, denn mir war wichtig, dass ich gewissermaßen, bevor die Sache explodiert ist, einigen Leuten erzählt habe, um im Nachhinein gewissermaßen Zeugen zu haben, welche Gedankengänge und was sich meine Absichten waren und so weiter. Ich hatte ein paar, denen ich das erzählt habe. Also richtig Verbündete waren es nicht, aber das waren, sagen wir mal, Brüder und Schwestern im Geiste, ja.
Wie heftig war auch in dieser Phase die Enttäuschung über eine Spiegelhierarchie, die Ihnen nicht geglaubt hat, möglicherweise deshalb, weil man diesen Halbgott Relotius nicht beschädigen wollte?
Sie war sehr groß, weil Sie dürfen nicht vergessen, wenn Sie beim Spiegel in Hamburg da reinmarschieren, das ist ein Riesenatrium, ich glaube 25, 30 Meter hoch, sehr, sehr imposant, und da steht an der Wand, sagen, was ist. Das ist, was dieser Laden macht. Der handelt mit Wahrheit und der versucht, die Wahrheit zu ermitteln. Und ich dachte, ich komme mit etwas, wie sich später herausstellte, richtigerweise, mit etwas, das wahr ist, mit etwas, was ein Skandal ist. Und lief dort, ich glaube, die Formulierung, die ich damals gewählt habe, war solide Spiegel-Qualitätswende. Die haben mir mehr oder weniger klar gemacht, dass das für mich das war. Genau, das war eine große Enttäuschung.
Inzwischen ist alles anders und alles anders gekommen.
Jetzt haben Sie mich lieb, ja.
Jetzt haben Sie sie nicht nur lieb, jetzt sind Sie so eine Art Halbgott. Ich weiß nicht, haben Sie inzwischen ähnlich viele Journalistenpreise gekriegt wie Relotius früher?
Es gab eine Auszeichnung von einem Rechercheverband und es ist ehrlich gesagt mein erster und einziger Journalistenpreis, den ich also nicht für einen Text bekommen habe.
Okay.
Aber Klaas Relotius, nur die Dimension mal klar zu machen, hat in ungefähr 7, 8 Jahren, hat er sage und schreibe 40 Journalistenpreise bekommen. Das ist ein unfassbarer Wert.
Und könnte auch dazu führen, dass man über die eigene Branche ein bisschen
nachdenkt. Ja, vielleicht. Dazu neigen wir nicht, aber es wäre vielleicht klug, ja.
Was ist aus diesem Klaas Relotius geworden, der, das muss man nun auch sagen, einen extrem tiefen Fall hinter sich hat bringen müssen, von der Lichtgestalt des deutschen Journalismus zu einem Lügner, Trickser und Manipulateur?
Ich weiß ein bisschen was, ich kann nicht alles sagen, weil ich als Journalist natürlich auch ein paar Grenzen mir setze. Das machen wir, glaube ich, alle. Und da geht es um das Thema Persönlichkeitsrechte. Aber ich kann sagen, dass er Kollegen angerufen hat, sich bei einigen entschuldigt hat. Ich kann sagen, dass er gesagt hat, er sucht sich Hilfe, er wird eine Therapie machen. Und ich weiß, dass er wahrscheinlich nie wieder als Journalist irgendwo arbeiten kann in Deutschland, weil er einfach dieser Branche einen so großen Schaden
angerichtet Sie, hat. Wissen Sie, wie und wovon er jetzt lebt?
Nein, das weiß ich nicht. Nein.
Hatten Sie, nachdem Sie die Geschichte aufgedeckt haben, nochmal Kontakt mit ihm gehabt oder gar ein Gespräch?
Ich habe es versucht, ich habe es mehrmals versucht, habe ihm sowohl eine SMS geschickt, eine sehr lange, eine E-Mail und habe am Ende sogar den Anwalt kontaktiert. Und der Anwalt schrieb zurück und sagte mir sinngemäß, was wollen Sie denn von ihm wissen? Und ich glaube, ich habe die Frage, die jeder Journalist in Deutschland an ihn hätte, nämlich, warum?
Ja.
Warum hast du das getan? Und dann folgte die Standardantwort, die der Anwalt jedem Journalisten gesendet hat, der nach Relotius gefragt hat, nämlich sein Mandant sehe sich außerstande dazu, Stellung zu beziehen. Und dann kam ein langer, langer Nachklapp, in dem er mir sinngemäß sagte, pass auf, was du sagst, da gibt's Persönlichkeitsrechte, wir verklagen dich, wenn du zu viel redest.
Also die erste Frage, warum hat er gefälscht? Daran im Anschluss eigentlich logischerweise die zweite Frage, warum hat es beim Spiegel so lange keiner gemerkt?
Sehr, sehr, sehr gute Frage. Eine zweifache Antwort, ich versuche es kurz zu machen. Die erste ist natürlich, dieser Mann war so unglaublich beliebt. Das war kein Schaumschläger, das war jemand, der in Konferenzen einfach still war. Sie wissen, Sie sind vom Fach. Es gibt auch Kollegen, die dazu neigen, so eine Konferenz mal zur Selbstdarstellung zu nutzen und so kleinen Vorträgen. Das war der gar nicht. Ganz schüchtern, ganz zurückhaltend, sehr angenehm. Jemand, der gefragt hat, wie es den Leuten geht, der zugehört hat. Also der war wahnsinnig beliebt, das muss man erst mal sehen. Man recherchiert jemanden oder man verdächtigt jemanden, den man sehr mag, eher weniger.
Ja.
Auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise sagen, seine Texte kamen so gut an. Es gab nicht nur Lob von Seiten der Chefredaktion oder auch des Ressorts. Er sollte Ressortleiter werden. Das war sein letzter Text, den er mit mir da geschrieben hat. Das war auf dem Weg nach oben. Sondern auch von Lesern. Die mochten diese sehr einnehmende, etwas vereinfachte Sicht auf die Dinge, aus sehr komplexen Zusammenhängen wurden sehr einfach dargestellt. Da gab es eine Geschichte in Syrien, und der hat es so runtergebrochen, dass im Grunde dieser ganze Syrienkrieg sich darauf zurückzuführen lässt, dass ein kleiner Junge eine Schmiererei an einer Wand irgendwie angefertigt hat, eine regimekritische Äußerung, und dann gab es dann Aufstände und dann führte das zum Krieg. Es gab zwar so eine Geschichte, die so ähnlich war, aber sie war natürlich nicht entscheidend für den Ausgang des Krieges. Aber dass diese beiden Dinge zusammen führten dazu, dass man den mochte, dass man den so gern hatte. Und dann macht es das dann natürlich sehr schwer, jemanden eines Betruges zu überführen.
Würden Sie im Nachhinein sagen, er war auch ein perfekter Schauspieler?
Ja, natürlich. Es ist beeindruckend, weil wenn man als Reporter losgeschickt wird und dann ein Porträt schreibt, spricht man mit Leuten, die denjenigen, den man porträtieren möchte, kennen. Das Umfeld, der Vater, der Kollege im Betrieb, die Mutter und so weiter. Und alle erzählen in der Regel ein bisschen was anderes. Bei Klaas Relotius war alles identisch, als ob er immer in derselben Rolle gewesen wäre.
Unser Gast heute Vormittag, Juan Moreno, ein Journalist, der seit wie vielen Jahren für den Spiegel arbeitet?
Als freier Journalist, glaube ich, schon 12 Jahre.
Okay, davor Süddeutsche Zeitung?
Ja, lange.
In München?
In München, in der Süddeutschen
auch
Zeitung. Allerdings, ich habe in Berlin gelebt, habe für die sogenannte Berlin-Seite, damals unter Jakob Augstein, den man vielleicht kennt.
Ja.
Das war mein Ressortleiter und das war so meine erste Stelle. Und das war bei der Süddeutschen Zeitung. Später habe ich eine Kolumne geschrieben für die Süddeutsche Zeitung. Ja.
Und um das Ganze zu komplementieren, Sie haben auch Radio- und Fernseherfahrung. Was haben Sie im Fernsehen gemacht?
Wenig, sehr wenig. Ich habe für Phoenix ein bisschen moderiert. Da gab es einen kleinen Polit-Talk, der in der Regel so kurz war, also mein Talk-Part war so kurz, dass ich, glaube ich, nicht aufgefallen bin, was, glaube ich, der Sendung sehr gut getan hat. Und Radio habe ich für den WDR so eine Morgensendung eine Weile gemacht und habe dann irgendwann beschlossen, dass ich besser beim Print aufgehoben bin, weil ich wirklich sehr großen Respekt vor Leuten habe, die tatsächlich sehr gut Radio machen können. Und mir hat es aber, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Erfahrung. Ja.
Na, Radio ist ja eigentlich deshalb auch ein schönes Medium. Es ist nicht so wichtig wie das Fernsehen.
Das sehe ich nicht so, aber ich finde das schon sehr wichtig, weil man ist bei den Leuten im Ohr und man verbringt in der Regel viel, viel mehr Zeit mit den Leuten, mit den Zuhörern, als jetzt so eine Fernsehsendung, die nach 45 Minuten vorbei ist. Und sie verbringen praktisch jeden Morgen mit vielen Hörern mindestens eine Woche. Also von daher finde ich das schon, das bleibt schon im Ohr dann, was man da macht. Also
ich fand und finde auch als Hörer im Übrigen diese Kombination Radio auf der einen Seite und die Fantasiewelt dessen, der da zuhört, wunderbar.
Ja, ich kann das total nachvollziehen. Es ist ein Reiz. Es ist ja auch, wir nennen das ja jetzt Podcast und es ist ja ganz hip und die jungen Leute, ja, bei allem Respekt, entdecken jetzt, wie toll das ist, dass man Menschen beim Sprechen zuhört und so weiter. Aber ich glaube, das, was da gerade um sich greift, ist die Faszination Radio.
Ja. Naja. Dazu kommt, dass wir natürlich in dramatischen Umbruchzeiten sind. Die Medien sind massiv davon betroffen. Ja. Aus Ihrer Beobachtung her und von Ihrer Einschätzung her, sind die Printmedien am meisten betroffen?
Ich würde sagen, ja. Es verändert sich massiv. Die Auflagen gehen massiv zurück. Es gibt immer weniger Menschen, die bereit sind, Geld dafür zu bezahlen, dass man Informationen bekommt, weil sie ist im Netz frei verfügbar. Ich würde sagen, die Qualität dieser Information variiert, je nachdem, glaube ich, wo die Quelle herstammt. Aber das ist ein Problem für viele Medienhäuser und zwar ein substanzielles Problem.
War das die Ursünde, dass man, als das Internet aufkam, gesagt hat, Informationen sind für umsonst und für jeden frei zugänglich?
Ich weiß nicht, ob der Umkehrschluss, also wir hätten sofort eine sogenannte Bezahlschranke eingeführt. Aber sagen wir so, es ist natürlich sehr schwer, den Leuten lange Zeit etwas zu schenken und plötzlich zu sagen, Sonnenschein, ich möchte jetzt dafür Geld haben. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem und verständlicherweise aus Sicht der Leute ein Problem, dass man jetzt plötzlich sagt, wir können das aber nicht bezahlen.
Haben sich denn Ihre ganz konkreten Arbeitsbedingungen beim Spiegel beispielsweise unter diesen veränderten Medienbedingungen verändert?
Ich kam ehrlich gesagt, ein bisschen zu spät. Bei mir war es schon geschehen. Also ich glaube, es ist kein Geheimnis. Früher konnten die Spiegel-Redakteure überall Business Class hinfliegen. Recherchen spielten eigentlich von der Kostenseite her keine Rolle. Es gab Zeiten, das hat mir Stefan Aus, langjähriger Chefredakteur, erzählt, es gab Zeiten, da hatten die keine Klammern mehr, mit denen man das Heft zuklammern konnte, weil sie so viele Anzeigen hatten. Und die haben Anzeigenkunden eigentlich nur weggeschickt. Ich kann Ihnen versichern, diese Zeiten sind vorbei.
Der Fall Relotius, ein Manipulationsskandal beim Spiegel, vor einem knappen Jahr aufgeflogen, weil der Mann, der heute Vormittag bei uns ist, Juan Moreno, ein paar Fragen gestellt hat. Ganz kurz, gab es in Ihrer Phase, in der Sie Zweifel an der Arbeitsweise des Kollegen hatten, den einen Punkt, wo Ihnen klar war, da stimmt elementar was nicht. Und wenn ich da weitermache, dann fliegt uns die ganze Geschichte um die Ohren.
Ja, es gab so sehr starke Indizien. Beweis ist immer ein großes Wort, aber es gab sehr starke Indizien. Es gibt die Geschichte Jägers Grenze. Das war ein Text, den wir gemeinsam geschrieben haben. Der Spiegel hat uns losgeschickt. Ich sollte nach Mexiko, eher an die Grenze zur USA. Und am Ende entsteht eine Reportage, die wird gedruckt. Und in der Entstehungsphase lese ich seine Zulieferung, also was er aufschreibt. Und die Ende dieser Reportage mit der Beschreibung, dass einer dieser Menschen bei der Bürgerwehr, einer dieser freiwilligen Patrioten, die die Grenze der USA nach Mexiko bewachen, auf einen Flüchtling mehr oder weniger eindeutig beschrieben, aber schießt und gewissermaßen einen Mordversuch dahinlegt. Es ist nicht ganz klar, ob er trifft oder nicht trifft. Aber ich bin eine Weile schon dabei und ich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden kennenlernt, und der in 3 oder 4 Tagen erlaubt, bei einem Mord dabei zu sein, eher gering ist. Aber diese Passage wurde gedruckt im Spiegel. Und das war so ein Punkt, an dem ich sagte, da.
Mit Foto?
Wir hatten den Mann mit Foto. Allerdings hat sich dann herausgestellt, auch das war dann der nächste Schritt, dass der Spiegel gewissermaßen sagte, der Mann hat, also Chris Jäger, also hat einen Namen. Und dieses selbe Foto war vor 2 Jahren in der New York Times erschienen, die eine sehr starke Kontrolle betreibt, was die da in ihre Zeitung schreibt. Und da hieß der ganz anders. Und das war so ein zweiter Punkt, an dem ich dachte, einer täuscht sich, die New York Times oder der Spiegel.
Ja. Schlussendlich ist eine Bilanz rausgekommen. ZAP, das ARD-Medienmagazin, hat es mal aufgelistet. 111 Relotius-Artikel, die meisten im Spiegel erschienen. Ein Drittel dieser Artikel dramatisiert und manipuliert und ein Fünftel komplett erfunden.
Das ist so ein Wahnsinn. Es ist so, als würde man einem Richter Käuflichkeit vorwerfen. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, wenn man beim Spiegel reinmarschiert, steht an der Wand, sagen, was ist. das ist, was der Laden macht. Er handelt mit Wahrheit. Und das ist eine, also unfassbar.
Können Sie mir eins erklären? Also von außen betrachtet, die Dokumentation des Spiegel gilt als das Nonplusultra, wenn es darum geht, zu recherchieren, was an einem Text stimmt und was nicht. Wie konnte denen über einen so langen Zeitraum in so vielen Fällen das durchgehen?
Zwei Dinge dazu. Eine Sache ist, das ist eine Fehler, ein Qualitätsmanagement. Die sollen dafür sorgen, dass Journalisten weniger Fehler machen. Ich garantiere Ihnen, jeder Leser, der sich wirklich intensiv mit einem Artikel des Spiegels befasst, wird noch heute vermutlich Dinge finden, die man als fehlerhaft bezeichnen kann. Minimale Fehler, aber vielleicht kann man das so sagen. Das ist aber keine Ermittlungsbehörde, die davon ausgeht, dass da ein Betrüger ist, der vorsätzlich betrügt. Und auf der anderen Seite, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, Klaas Relotius ist ein Menschenfänger gewesen. Der Dokumentar hatte eine kranke Mutter. Das Gespräch begann immer, das hat mir der Dokumentar erzählt, wie geht's eigentlich deiner Mama? Ich habe so oft an sie gedacht. Natürlich verändert das dann die Sicht des Dokumentars auf diesen Hochstapler. Natürlich funktioniert das, wenn man sehr nett und jemanden umgarnt. Und dann wird nicht so genau hingeschaut. Und das hat er über Jahre gemacht. Es haben Leser sich bei ihm gemeldet und sagt, da ist doch einiges falsch. Und er hat sie immer wieder überzeugt.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit dem Spiegelreporter Juan Moreno. Eigentlich ein klassisches Gastarbeiterkind,
ja,
der 70er Jahre.
Absolut.
Die Eltern kamen aus Andalusien nach Deutschland.
Genau, haben bei Dunlop geschafft, Reifenfabrik in der
Hanau.
Richtig, in der Nähe von Frankfurt in Hessen. Ja.
Ja, warum sind Ihre Eltern damals aus Andalusien nach Deutschland gegangen?
Also das ist eine ganz klassische Geschichte. Meine Eltern sind aus sehr, sehr armen Verhältnissen und haben dann relativ schnell gemerkt, dass man in Deutschland, das hat sich ja rumgesprochen, ich glaube, mein Vater wurde sogar angeworben, da gab es Büros damals von deutschen Firmen, die in Spanien damals vermeintliche Fachkräfte, weil ehrlich gesagt, mein Vater war keine Fachkraft, er war bereit, hart zu arbeiten und hat sich nie beschwert, lässt auch bis heute kein böses Wort auf Deutschland irgendwie kommen, der ist sehr, sehr dankbar für das, was er hier machen konnte. Er sagte, ich habe zwei Brüder, Deutschland hat euch studieren lassen. Das meint er ganz ernst, weil er sagte, wenn du in Spanien geblieben wärst, wäre das eine andere Karriere möglicherweise
das
geworden.
Das gilt für Sie und die beiden Brüder?
Brüder, ja. Der eine ist bei einem großen deutschen Unternehmen, der andere arbeitet für das spanische Fernsehen und überträgt Olympische Spiele, unter anderem ist Techniker dort. Und auf jeden Fall sind die sehr, sehr dankbar und es ist eine ganz klassische Gastarbeiterfamilie, wie man das auch in Baden-Württemberg ja auch von vielen kennt.
Als die Eltern nach Deutschland kamen, konnten sie vermutlich kein Deutsch?
Nein, na, sie gingen auch nicht, ehrlich gesagt. Also so halb.
Okay.
Naja, sie haben es versucht natürlich, aber mein Vater hat zum Beispiel ein Jahr in Frankreich gelebt. Da war das viel leichter, weil Französisch deutlich leichter ist, wenn man Spanisch als Basis hat. Und mit dem Deutschen und vor allem mit der deutschen Grammatik hat er einen Privatkrieg geführt über viele, viele Jahre. Und ich glaube, ich tue mich unrecht, wenn ich ihm sage, der könnte jetzt dieses Buch, das ich da gerade geschrieben habe, der könnte das nicht lesen.
Okay.
Also er platzt vor Stolz, aber lesen kann er es ehrlich gesagt. Also das kann er nicht.
Gehören die Eltern zu der Generation, vielleicht sogar zur ersten Gastarbeitergeneration, von denen man gedacht hat, die kommen hierher, arbeiten ein paar Jahre und gehen dann selbstverständlich wieder zurück in ihre Heimat?
Ja, ja, aber das, ehrlich gesagt, das haben nicht nur die Deutschen gedacht, sondern das haben vor allem aber auch die Gastarbeiter. Also das hatte schon einen Begriff, also eine Berechtigung, diesen Begriff Gastarbeiter zu benutzen, weil die dachten auch, ich bin eine Weile hier, schaffe ein paar Jahre, arbeite ein paar Jahre, sammle ein bisschen Geld zusammen und geht dann zurück in die Heimat. Und dann kam halt etwas dazwischen, was man Leben nennt. Und dann dann lernt man hier andere kennen. Und die Kinder, in dem Falle drei Söhne, fangen an, zur Schule zu gehen. Und will man ihn jetzt aus der Schule nehmen? Aber sie sprechen ja nicht mehr vernünftig Spanisch. Und so ergibt sich das dann, dass sie 30 Jahre hier sind und tatsächlich jetzt vor einigen Jahren zurückgegangen sind nach Südspanien.
Ich wollte gerade fragen, wie ist es bei Ihren Eltern dann ausgegangen? Haben die den Schritt dann nochmal gemacht, ganz zurückzugehen?
Sie sind zurückgegangen, weil mein jüngerer Bruder, der Jüngste, arbeitet für Siemens, ich glaube, ich kann das sagen, und ist eigentlich weltweit unterwegs. Der andere ist, wie gesagt, beim spanischen Fernsehen, und ich bin in Deutschland. Das heißt, oftmals neigen ja die Eltern dazu, wenn sie sich entscheiden können, wo sie wohnen wollen, in der Nähe der Kinder zu wohnen. Und in dem Falle sagte mein Vater, ja, wo soll ich denn hin? Der eine ist ständig irgendwie in Südamerika unterwegs, der andere ständig auf irgendwelchen Sportveranstaltungen, und du bist in Berlin, da kriegen mich keine drei Pferde hin. Also gehe ich zurück nach Andalusien und ihr kommt gefälligst und besucht mich. Und das ist, glaube ich, jetzt der Deal.
Aber Deutschland bleibt für die Eltern ein Land, das
ihren Kindern... Also da ist jeder deutsche Patriot verblasst angesichts der Zuneigung, die meine Eltern Deutschland gegenüber empfinden, weil sie einfach sagen, guckt mal, wo ich herkam, und schaut doch mal, was ihr machen durftet. Und das war nicht zuletzt ein Verdienst der Deutschen, dass das so lief, ja.
Juan Moreno, der Mann, der den Relotius-Skandal beim Spiegel aufgedeckt hat, wobei, Herr Moreno, es möglicherweise auch eine Gefahr ist, in dieser Ecke dann zu verbleiben, ja, dass man immer mit dieser Geschichte in Verbindung gebracht
wird.
Ja,
also ich möchte jetzt auf keinen Fall als Journalistenpolizist oder so jetzt wahrgenommen werden. Man wundert sich ja, wie viele Kongresse, Seminare, Podien es gibt, wo der Journalismus sich selbst analysiert und sich selbst therapiert. Man könnte die Zeit auch vielleicht anders nutzen und einfach gute Texte schreiben, aber das nur am Rande. Ich möchte jetzt irgendwann natürlich auch diese Sache abschließen. Ich habe ja, Sie haben es ja mehrmals erwähnt, dieses Buch geschrieben. Da habe ich wirklich versucht, alles reinzupacken, was es dazu zu wissen gibt. Es liest sich ja auch, glaube ich, teilweise wirklich unglaublich. Aber dann, bei allem Respekt, ist auch gut. Ja. Also ich möchte jetzt nicht derjenige sein, der jetzt sein Leben lang da mit dem Ding.
Wobei jetzt einfach zur Tagesordnung überzugehen möglicherweise auch deshalb nicht ganz einfach ist, weil wir ja in Zeiten leben, in denen Journalismus massiv kritisiert, hinterfragt wird, Lügenpresse, Fake News. Haben Sie festgestellt, dass das an Ihnen vollkommen spurlos
dabei ist? Nein. Das ist ein großes Thema auch bei den Kollegen. Der ein oder andere zeigt mir so eine SMS oder eine E-Mail, der steht, naja, was soll man von so einem Laden halten, wenn ihr Relotius über Jahre gedruckt habt. Übrigens zeigen mir das auch Kollegen vom Stern, da steht aber nicht Relotius drin, sondern Hitler-Tagebücher. Also okay. Es ist schon ein großes Thema. Und die Wahrheit ist ja auch, dass viele von uns, die jetzt nicht professionell, also ich bin ja professioneller Journalist, aber viele andere natürlich auch mit Medien zu tun haben, mit Facebook, mit Twitter, mit Social Media. Und auch sie müssen ja entscheiden, was leite ich weiter. Auch sie brauchen eine Medienkompetenz, müssen wissen, ist das jetzt eine Falschmeldung? Ja. Wissen vielleicht, was das bedeutet, wenn man etwas Falsches im Freundeskreis einfach behauptet. Das heißt, das ist ein großes Thema, das viele Leute wirklich umtreibt.
Wie viel, wenn Sie diese Form der neuen, in Anführungsstrichen, Kommunikation ansprechen, wie viel kriegen Sie da ab? Über Facebook, über Twitter beispielsweise?
Also ich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weltfremd, aber ich bin weder auf Facebook noch auf Twitter, noch... ich tue mich sehr, sehr schwer mit diesen Plattformen. Ich weiß, dass viele Menschen das nutzen und ich finde das in Ordnung. Das ist auch völlig legitim, aber ich tue mich sehr schwer damit. Ehrlicherweise ist es bis jetzt noch so, dass Twitter ja auch sehr ein Journalistenmedium ist und die Reaktionen jetzt auf dieses Buch teilweise hymnisch sind. Aber wie gesagt, ich tue mich eher schwer, meine Informationsbasis jetzt, sagen wir mal, auf Facebook zu fußen. Das finde ich relativ schwierig, wenn man das macht.
Haben Sie festgestellt, dass möglicherweise infolge dieser Relotius-Geschichte auch der innere Kompass ein bisschen ein anderer geworden ist? Sie waren jetzt beispielsweise in Kolumbien, haben geguckt, was aus diesen FARC-Rebellen geworden ist. Ein Rechercheunternehmen A, nicht ganz einfach, und B, von Deutschland aus auch nicht so einfach zu beurteilen.
Ja, vor allem sehr gefährlich. Ja. Also was passiert ist, ist, dass das ist zugegebenermaßen eine sehr ungewöhnliche Reportage. Ich durch viel Glück war ich der Einzige, der gewissermaßen dabei war, als die sich wieder bewaffnet haben. Und mein Standardsatz zu den Fotografen war, nimm das bitte schön auf. Und zwar am besten im Video, weil das glaubt mir keine Sau. Also das war so ein bisschen, was passiert ist in meiner Entwicklung, dass ich jetzt, der Fotograf, diese Fotokameras können heute auch Videos machen. Ja. Und sei es nur um den Leser, falls ihn das interessiert, stimmt das überhaupt, dann stellt man als einfach ein kleines Video dazu und dann weiß man, okay, der war da, der ist im Bild zu sehen, der lügt nicht. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was sich geändert hat.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
SWR 1 Leute, heute Vormittag mit Juan Moreno. Spiegelreporter, ein Mann, der viel auch sportjournalistisch gemacht hat, beispielsweise, Stichwort Uli Hoeneß, eine Biografie geschrieben hat über den Macher des FC Bayern München. Wie nah sind Sie ihm damals
faszinierender, gekommen? Faszinierender Mensch. Die Entstehungsgeschichte war für dieses Buch, das ist schon eine Weile her, war schwierig, weil der damals so dermaßen unter Druck stand, dass er ehrlich gesagt keinen Zugang gewährt hat. Er hat vor den Mitgliedern damals gesagt, da entstehen Biografien und die haben nicht mal gefragt, ob sie mit mir reden können. Das ist nicht ganz wahr. Ich habe mehrmals gefragt und ich bin mir ganz sicher, alle anderen haben auch gefragt. Ja. Aber er wollte natürlich nicht sprechen. Aber das ist jemand, den ich im Sport unfassbar, also journalistisch interessant finde.
Ja. Als Sie damals dieses Projekt gemacht haben, lief der Prozess schon? War er schon im Gefängnis?
Er war angekündigt und der Verlag, für den ich das damals gemacht habe, das war der Piper Verlag, der hat gesagt, wir warten den Prozess ab.
Ja.
Wir wollen wissen, was da rauskommt. Das war, ich glaube, aus Verkaufssicht nicht sehr clever, weil die anderen Verlage einfach zum Prozessbeginn gewissermaßen rauskam mit den Biografien und dann hat sich das natürlich sehr, sehr gut verkauft, weil es weil jeder das wissen wollte und ein bisschen mehr Informationen zu Hoeneß haben wollte. Aber in diesen Büchern, bei allem Respekt, steht halt drin, dass möglicherweise da eine Hexenjagd stattfand und der Mann unschuldig ist. Ich konnte ein bisschen warten und dann konnte ich tatsächlich auch so viele Details aus dem Prozess und aus dem Umfeld von Uli Hoeneß, die dann doch ein bisschen was erzählt haben, da einbauen.
Wie hat Hoeneß auf Sie und Ihr Buch reagiert?
Indirekt, wie das so große, mächtige Männer tun. Ich glaube, er respektierte die faire Härte. Also das ist kein Werbebuch für Uli Hoeneß. Das ist keine Hymne, die ich als Fan-Journalist schreibe. Aber da ist auch viel, viel Respekt für eine Leistung, die einmalig ist im deutschen Fußball.
Was ich mich immer gefragt habe, als er dann aus dem Gefängnis draußen war, dachte ich, wie reagiert der? Wie findet er in der Öffentlichkeit statt? Korrigiert er möglicherweise auch ein Bild, das von ihm existiert? Und ich persönliche Meinung, und ich habe das Gefühl, er ist noch härter und noch aggressiver geworden.
Also es gab jetzt so ein paar Dinge, die mich ehrlich gesagt gewundert haben, weil es ist ein Mensch, bei allem Respekt, der hat einen sehr, sehr harten Fall hingelegt. Aber nach allem, was man mitbekommen hat, ist unter den Umständen und das, was ihm dann vorgeworfen vor Gericht, ist der relativ gut davongekommen. Ich glaube, er wäre
3,5 Jahre Gefängnis.
Ja, für aber
30
auch nicht
Millionen Steuerhinterziehung.
Genau, das ist ein guter Deal. Das ist ein Uli Hoeneß Deal. So gut ist der. Und ich glaube in der Tat, dass es danach eine Phase gab, in der er sich finden musste. Und das ist jetzt wirklich reine Spekulation. Ich bin mir nicht klar, dass er sich gefunden hat danach. Ich weiß, dass viele Bayern-Fans ihn noch sehr, sehr mögen, auch viele Menschen in Baden-Württemberg ihn noch sehr, sehr schätzen. Aber das war schon eine harte Nummer für ihn.
Aber welche Erklärung haben Sie jetzt aktuell dafür, dass er auf den Ter Stegen so einprügelt und dann gleich mit auf Löw und Bierhoff und den ganzen DFB?
Ich glaube, das ist wieder, aber das ist das Tolle am Fußball, man kann viel spekulieren. Ich glaube, bei den Bayern läuft es nicht so rund, wie es laufen sollte. Die merken, glaube ich, ein bisschen, dass diese Engländer einfach noch viel wahnsinniger sind, was das Geld angeht. Der Anspruch der Bayern, bei allem Respekt, ist nicht die Bundesliga, sondern der Anspruch der Bayern und vor allem von Uli Hoeneß ist, wo ich bin, ist vorne. Und gerade wo die Bayern sind, ist, glaube ich, nicht gerade vorne. Und das ist etwas, was diesen stolzen Verein, glaube ich, im Mark erschüttert. Und das verdauen die schlecht, glaube ich.
Und ab November ist er Rentner am Tegernsee?
Uli Hoeneß und Rentner, das passt einfach nicht. Ich kann mir das echt nicht vorstellen, dass er dann sagt, nee, weißt du was, ich leg die Beine hoch. Das ist nicht Uli Hoeneß.
Juan Moreno, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, der Mann, der den Fall Relotius beim Spiegel aufgedeckt hat, ein Skandal, der die Medienbranche in Deutschland durchaus erschüttert und beeindruckt hat. Die Konsequenzen beim Spiegel, 2 Betroffene, der Leiter der Dokumentation und der damalige Leiter des Gesellschaftsressorts.
Und der zuständige Dokumentar, genau.
Okay.
Der auch gegangen. Ja, und natürlich haben sich Abläufe verändert. Es werden jetzt viel häufiger einfach mal Telefonnummern verlangt von Protagonisten. Die Bänder werden nicht nur verlangt, sondern auch abgehört. Ja. Das Ganze, meint ein Kollege aus Hamburg, hat jetzt einen anderen Schnack.
Okay.
Also, Das waren seine Worte.
Ansonsten hat man, glaube ich, eine Ombudsstelle eingerichtet für spiegelinterne Whistleblower.
Genau, also das Problem, das ja bei mir herrschte, ist, dass ich nicht genau wusste, wem erzähle ich, also mit wem liefere ich diese Riesenbombe. Und das hat in meinem Fall ja nicht funktioniert. Und jetzt ist die Überlegung, ich glaube, sie ist noch nicht ganz eingerichtet. Man ist jetzt dabei, sowas einzurichten, dass man, wenn man als Mitarbeiter wirklich einen Missstand sieht, dass man dann jemanden hat, von dem man weiß, der macht das und es wird auch vertraulich behandelt.
Ja. Also der Spiegel war natürlich hauptbetroffen davon, weil Relotius seit vielen Jahren für dieses Blatt gearbeitet hat. Aber da Relotius auch im Vorfeld für andere geschrieben hat, SZ-Magazin, Die Welt, Zeit Online, ich glaube sogar dpa, haben die
in der Schweiz, in Österreich, ja, Magazine, ja.
Haben die alle auch geguckt, so ihrer Einschätzung nach, was sich da jetzt alles verändert hat und wie man einen solchen möglichen zweiten Fall Relotius nach Möglichkeit eben vermeiden kann.
Ja, es haben viele Medienhäuser versucht, so Sicherheitsschranken einzuziehen und man muss sich ja vorstellen, heutzutage, wenn jemand, ein Reporter mit einer sehr, sehr spektakulären Geschichte kommt und Relotius hat per Definition nur sehr spektakuläre Geschichten geliefert, da wird heutzutage schon mal ein bisschen genauer geguckt und dann wird eben genau das gefragt, zeig uns doch kurz ein Video, wo du mit dem sprichst, zeig uns doch mal kurz ein Foto, zeig uns doch mal deine Mitschriften und so weiter. Es wird versucht. Die Wahrheit ist allerdings auch, sie werden es nie schaffen, absolute Sicherheit zu generieren. Wenn jemand sagt, die Frau auf dem Bazar, dieses Kind hatte das und das an, dann ist es einfach relativ schwierig, das zu verifizieren.
Und zum Fall Relotius noch eine Anmerkung. Da hat man auch deshalb lange weggeguckt oder nicht deshalb lange weggeguckt, sondern man hat einfach weggeguckt, weil wenn einer sagt, also ich kann später zur Arbeit kommen und muss früher gehen, weil meine Schwester an Krebs erkrankt ist, dann könnte man sowas ja irgendwann mal rauskriegen.
Ja, also das ist die Geschichte, die er erzählt hat und ist natürlich nicht wahr, er hat keine Schwester, aber Sie müssen sich vorstellen, was es mit dem Umfeld macht, mit Kollegen macht, wenn man weiß, dieser arme Mann, der hat diese Bürde auf sich und liefert solche unglaublich gute Arbeit. Das hat schon so was so eine Art Heiligenschein für viele bedeutete. Ja, ja, das ist unglaublich. Ja.
Wobei eins zum Schluss der Sendung noch, wir sind alle nicht nur Journalisten, sondern wir sind alle auch fehlerhaft. Das heißt, wir werden auch in Zukunft Fehler machen. Das Einzige, was uns bleibt, ist sozusagen zu versuchen, die eigenen Fehler zu minimieren, oder?
Ja, absolut. Also ich kann Ihnen versprechen, liebe Hörer, liebe Spiegelleser, ich werde weiterhin Fehler machen. Aber ich glaube, es ist der Umgang, Sie sprechen es ja an, der Umgang damit. Man kann einfach mit geraden Rücken den Leuten ins Gesicht oder ins Blatt schreiben, wir haben was falsch gemacht, seht uns das nach, wir versuchen es zu korrigieren. Ich glaube, die Menschen kommen damit klar.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Sehr, sehr gern.
Eins gehört. SWR